Willkommen bei Fabrik der Zukunft. Mein Name ist Tobias Herwig. Schön, dass du wieder mit dabei bist, wenn es darum geht, die Fabriken von heute nach vorne zu bringen. Heute reden wir über die papierlose Produktion. Wir reden darüber, wie man es schafft, den Shopfloor zu digitalisieren und das eben mit Mehrwert. Mit zum Beispiel mehr Transparenz für die Werkleitung, mit einer wirklich guten Unterstützung für die Belegschaft im Shopfloor durch nachvollziehbare Prozesse und Standards und mit dem, dass wir das Wissen für das gesamte Unternehmen sichern und eine super Basis schaffen für das ganze Thema AI in der Produktion. Wir reden darüber, wie man schnell loslegt und das Ganze auch skaliert, und das bespreche ich heute mit Daniel Grobe. Er ist Co-Founder und CEO bei Operations One und er bringt heute die Vision mit rein an der papierlosen Fabrik und erklärt, wie er mit seinem Team dafür sorgt, dass die Informationen in der Produktion zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Hallo Daniel, willkommen im Podcast.
Hallo Tobias, vielen Dank für die Einladung.
Ich möchte mit dir zum Start über die Herausforderungen im Alltag der Produktion reden. Also wenn du in Fabriken unterwegs bist und das dort erlebst, wo siehst du da die größten Herausforderungen, gerade mit Blick auf die Mitarbeiter in der Produktion?
Ja, ich glaube, zum einen haben die Unternehmen heutzutage eine Vielzahl an Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert sind. Und das drückt sich dann natürlich auch auf dem Shopfloor mit aus. Und was mir immer wieder ins Auge fällt, ist, dass ganz einfach Standards fehlen. Standards für die verschiedenen Unternehmensbereiche, sei es jetzt irgendwie in der Fertigung, in der Montage, in der Instandhaltung. Wie bekommt der Mitarbeiter die richtige Information zur richtigen Zeit?
Aber wenn man jetzt in der Produktion unterwegs ist und sagt, und habt ihr das standardisiert? Ich denke jetzt an so eine Montage beim Maschinenbau, dann sagt er, ja klar, haben wir. Und dann holt er so einen dicken Ordner. Ja, du kennst das wahrscheinlich. Also die Standards sind ja oft schon auch aufgeschrieben.
Genau, es gibt vielfach irgendwie hier mal einen blauen Ordner, einen grünen Ordner, wo dann die ganzen Zeichnungen drin sind, die Checklisten, die Arbeitsanweisungen, Screenshots und so weiter. Und manchmal erleben wir es auch, dass die Unternehmen schon sagen, ja, guck mal, wir sind schon digital, wir haben PDF. Schon, das ist ja, okay. Schon total super. Und da geht's dann schon los. Ein Bereich hat dann vielleicht schon hier die digitale Checkliste selbst gebaut mit einem PDF, dann wieder den Ausdruck und so weiter. Und ich glaube, was eigentlich so das größte Problem ist, dass die Komplexität einfach enorm zugenommen hat in den letzten Jahren und die vorgelagerten Systeme immer mehr Komplexität auf den Shopfloor bringen und Unternehmen versuchen sich halt mit Workarounds zu behelfen. Und das eben auch, wenn man sich das heute anschaut, eine Produktion ist ja komplex und der Produktlebenszyklus, der wird immer kürzer und die Komplexität wird höher und dadurch ist eben der Anspruch an die Produktion eben auch deutlich höher und deswegen ist es wichtig, dass die einzelnen Bereiche ineinander greifen und wenn ich dann an dem einen den Ordner, da ist er noch toll sauber ausgedruckt und wenn er dann hinten ist, da fehlen vielleicht auch schon ein paar Seiten, ist ganz dreckig und so weiter, das ist dann immer interessant zu sehen.
Ja, oder es gibt Bereiche, wo es diesen Ordner auch noch nicht mal gibt. Ja. Ne? Also das habe ich auch schon erlebt.
Genau, also viel auch Erfahrungswissen. Das bin ich auch überrascht, was da teilweise für komplexe Produkte. Wir haben ja verschiedene produzierende Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten aus ganz verschiedenen Branchen, die überall Marktführer sind, Weltmarktführer mit tollen Produkten und hochkomplexen Produkten. Und da fragt man sich manchmal, wie kann es eigentlich sein, dass da das hinten bei rauskommt, wenn man sieht, wie der Entstehungsprozess ist und teilweise eben wenig dokumentiert ist und es wenig Standards eben für die Produktion gibt.
Ja, da sieht man, wie viel Wissen einfach in den Köpfen ist, wie gut die Mitarbeiter auch sind, muss man ja da auch mal sagen. Einfach Mitarbeiter, die meist schon viele, viele Jahre im Unternehmen sind und die selbst komplexe Maschinen irgendwie im Zweifel auch ohne Doku zusammenbauen könnten. Ne? Aber können dann vielleicht dann nur die eine Maschine und nicht die zwei anderen Linien oder Produktlinien.
Und diese Mitarbeiter sind auch in der Regel wahrscheinlich in den nächsten 3 bis 5 Jahren auch nicht mehr im Unternehmen. Das ist halt auch was noch hinzukommt. Und der Nachwuchs, der muss natürlich auch richtig angeleitet werden, hat aber andere Grundvoraussetzungen.
Ja, wie erlebst du das? Was bedeutet das jetzt für so eine Werkleitung oder einen Produktionsleiter, ne? Wenn der sowas vorfindet, was du jetzt gerade beschrieben hast? Was macht das mit dem?
Ja, das ist ein großer Stretch an Anforderungen. Einerseits muss man den neuen Mitarbeitern, die vielleicht nicht mehr die beste technische Ausbildung haben, die vielleicht auch unterschiedliche Sprachkenntnisse haben, die vielleicht auch schneller mal den Arbeitsplatz wechseln. Früher war es ja ganz normal, dass man sein ganzes Arbeitsleben auch in der Produktion in einem Unternehmen verbracht hat. Heute sehen wir das auch, dass die, Fluktuation viel, viel höher ist und dass man dann sicherstellt, neue Leute schnell in den Prozess zu bringen, Standards dafür zu schaffen. Beispiel über, was wir eben auch machen, digitale Prozessdokumentation, Arbeitsanweisung, Checklisten. Und dann hast du natürlich lang gediente Mitarbeiter, Experten, die willst du natürlich jetzt auch mitnehmen, aber die willst du natürlich jetzt nicht gängeln durch irgendwie zu viel, jetzt musst du das noch dokumentieren und so weiter und so fort. Und da den Standard zu schaffen und B, aber auch den Wissenstransfer zu schaffen. Also von den Experten zu lernen, weil das ist auch was, was wir sehr häufig beobachten, dass die Theorie, also wenn zum Beispiel es darum geht, wie baue ich jetzt bestmöglich die Maschine oder Anlage zusammen, wie warte ich am besten die Maschine, dann ist es häufig so, es gibt eine theoretische Beschreibung und dann gibt es die Realität. Und die Realität ist wiederum das, was in den Köpfen der erfahrenen Mitarbeitern ist. Und das wiederum ist sehr schlecht dokumentiert, aber das ist ja eigentlich der viel zitierten Best Practices. Und da setzen wir eben auch an, dass man das Ganze eben bestmöglich transferieren kann und somit einen Standard schafft.
Ja, aber das zeigst, also was du aufzeigst, ist jetzt ja eigentlich sehr vielschichtig. Ne? Das eine ist wirklich überhaupt diese Standards zu definieren, mal egal wie, ne? Zu schauen, dass sie wirklich auch der Realität entsprechen, dass ich irgendwie dieses Wissen der Mitarbeiter bekomme. Und dann müssen wir es halt, also das ist, glaube ich, ja auch allen klar, digital machen, ne? Also wirklich sinnvoll digitalisiert und nachher nicht in PowerPoint oder in ein Word-Dokument, was ich dann als PDF nachher wieder dann irgendwo ablege.
Ja. Und dann auch noch mehrsprachig. Also das ist, glaube ich,
auch,
was das zugenommen hat. Nicht nur jetzt im Kontext, also Standards über Werke und Ländergrenzen zu schaffen, sondern eben, man hat ja heutzutage selbst an einem Standort 10, 15 verschiedene Sprachen. Und selbst wenn es 5 Sprachen sind, braucht man halt die Dokumentation eben mehrfach.
Ja, und man kann, glaube ich, auch festhalten, wenn man jetzt dann auch die Mitarbeiterperspektive betrachtet, dass die natürlich auch die Erwartung haben, da jetzt nicht irgendwie einen Stapel Ordner, also Stapel Papier oder einen Ordner mit irgendwelchen Fresszetteln zu bekommen, sondern die erwarten das ja auch mundgerecht. Und wie du sagst, ne, sind vielleicht auch jetzt gar nicht mehr so gut ausgebildet, dass sie sagen, hey, ich muss das so kriegen, dass ich damit auch direkt loslegen kann. Ne? Also
absolut
zu Recht die Erwartung.
Also das ist ja auch das, was wir jetzt in den letzten 10 Jahren mit beobachtet haben, dass einfach die Digitalisierung im Privaten enorm zugenommen hat und natürlich dann auch die Anspruchshaltung ist, wenn ich dann zum Weltmarktführer für Produkt X oder Y gehe, zur Arbeit gehe, um das in der Produktion dort zu arbeiten, erwarte ich natürlich auch ähnliche Voraussetzungen und nicht eben Klemmbrett, Papier oder eben den besagten Ordner.
Ja, also ich glaube, die Erwartungen haben wir jetzt schon mal ganz, ganz schön zusammengetragen und auch die Komplexität, weil ich glaube, das ist, ich kenne auch kein produzierendes Unternehmen, was da irgendwie nicht immer mehr Varianten, immer mehr Komplexität in der Produktion und auch die Notwendigkeit, seine Mitarbeiter auch flexibel einzusetzen, irgendwo hat. Ja? Also ich glaube, das beschäftigt gerade alle. Und jetzt ist ja die Frage, wie kriegt man das gut hin? Und ich würde gerne zum Start mit dir darüber reden, wie lege ich denn überhaupt los? Weil meine Erfahrung ist, viele haben vielleicht schon MES oder was auch immer. Ja, also Digitalisierung der Produktion ist ja nicht ganz neu, aber gerade wenn wir über den Shopfloor reden, da sind ja viele wirklich noch am Anfang. Und da würde mich interessieren, was ist da so ein guter erster Schritt? Also mit was für einem Use Case lege ich los? Was ist da deine Erfahrung?
Ja, tatsächlich, sage ich mal, keep it simple. Viele Unternehmen starten erstmal, dass sie sehr viele große strategische Überlegungen haben. Das ist auch alles per se erstmal richtig. Aber wenn es dann darum geht, wo starte ich denn wirklich? Weil die Strategie ist ja häufig erstmal was sehr Theoretisches. Und was wir empfehlen und auch immer wieder sehen, ist ganz einfach, wenn man sich auf dem Shopfloor bewegt und sieht, okay, wo habe ich denn da Dokumente, die ich tagtäglich irgendwie brauche, die ich ausfülle? Das können zum Beispiel Checklisten sein, irgendwie Reinigungschecklisten, Rüstanweisungen oder einfach Dinge, die protokolliert werden müssen, um die Prozesssicherheit sicherzustellen und aber eben vielleicht auch um Compliance sicherzustellen und dann einfach zu schauen, wo habe ich da relativ wiederkehrende Tätigkeiten, die eigentlich auch vielleicht eine Vielzahl an Mitarbeitern betreffen und diese Use Cases halt dann ein Stück weit nach Realisierbarkeit und das ist halt häufig so, dass solche, sag ich mal, Basic Checks relativ leicht umsetzbar sind, die sind auch häufig erstmal entkoppelt von einem führenden System, sondern die laufen in einem zeitlichen Intervall zum Beispiel ab, dass ich dann sage, okay, Machbarkeit und Schnelligkeit zur Umsetzung, damit fange ich mal an und eben auch der Impact, also wenn ich dann was habe, wo ich allein durch die Dokumentation meine Prozesssicherheit gewährleiste oder eine Kundenanforderung gewährleiste, dass ich dann eben eine gute Kombination daraus habe, um dann zu zeigen, hey, das ist ja, tut ja gar nicht so weh in Digitalisierung, weil viele Unternehmen eben immer auch noch denken, ja, okay, jetzt muss ich, man hat sofort das große Bild im Kopf von der ERP-Einführung, was
ja, klar,
häufig auch mal schief geht, was sehr viel Zeit verschlingt und was aber auch natürlich gerechtfertigt ist, sich darüber Gedanken zu machen, dass man sich jetzt auch keine Sackgassen bauen möchte. Ja. Deswegen die grundsätzliche strategische Überlegung wichtig, aber es ist auch vor allem wichtig, ins Handeln zu kommen, weil da bin ich wieder beim Thema zwischen, wie ist der eigentliche Prozess und wie ist es vielleicht in der Theorie. Wir sehen es immer wieder, dass viele Unternehmen dann, wenn sie auch loslegen, überhaupt erstmal ihre Prozesse auch richtig kennenlernen. Das ist ganz paradox. Und deswegen ist es so.
Sollte man nicht meinen.
Ja, ne? Dass man dann, deswegen ist es teilweise so, dass man sagt, ja, warum ist denn die Checklist jetzt eigentlich so? Warum machen wir jetzt das dann so umständlich? Ja, haben wir schon immer so gemacht. Und das ist eigentlich mal ein ganz guter Startpunkt, um dann so ein Gefühl dafür zu bekommen, um so ein bisschen, in Anführungsstrichen, die Angst zu verlieren. Und ganz wichtig, damit nimmt man natürlich auch die Mitarbeiter bestmöglich mit, indem man ihnen einfach ein Werkzeug an die Hand gibt. Und die Mitarbeiter kommen dann meistens sehr, sehr schnell auf eigene Ideen, was man noch alles verbessern kann. Ich war jetzt gerade diese Woche wieder bei einem produzierenden Unternehmen aus dem Maschinenbau. Die haben mir auch nochmal gezeigt, was sie schon alles mit uns machen. Und da war dann auch ein Endanwender, der dann gesagt hat, ja, boah, und jetzt sind wir auch gerade dabei und ihr habt jetzt ja diese neue Funktion, das ist super, jetzt können wir auch den Anwendungsfall umsetzen.
Ja, super.
Und diese Überlegung ist jetzt nicht in irgendeinem Boardroom entstanden, sondern auf dem Shopfloor.
Lass uns aber noch nicht zu schnell über die Skalierung reden, da kommen wir nachher noch dazu, weil das ist auch für mich ein spannender Punkt, wie wir das dann auch in die Breite bringen. Bleiben wir noch ein bisschen beim Start, weil du hast jetzt beschrieben, Checklisten ist ein super Use Case, mit dem man einfach anfangen kann, der auch einen großen Mehrwert bietet. Ja. Ne? Also weil das ist, glaube ich, schon wichtig, dass es den Leuten in der Produktion was bringt, aber eben auch, klar, das Management, das gesamte Unternehmen nachher was davon hat. Du hast jetzt beschrieben, dass es ja da ganz unterschiedliche Checklisten gibt. Ja? Also ich denke jetzt so einerseits Safety-Checklisten, ja? Wo du gesagt hast, da gibt es eine Compliance-Anforderung, das zu machen. Gibt aber auch so Sachen wie zum Beispiel Schichtübergaben, ja, wo es dann mehr in die Dokumentation auch geht. Du hast so beiläufig gesagt, es ist gut, was zu nehmen, was viele betrifft. Würdest du da wirklich mit anfangen oder würdest du lieber was sehr Isoliertes als allerersten Use Case machen? Also was ist da so eure Erfahrung?
Ja, ich glaube, man sollte schon was mit Potenzial nehmen, aber man sollte sich das isoliert mal anschauen, definitiv, mit einer kleineren Gruppe. Aber dass man dann aber schon gleich, wir haben eben ja schon mal kurz bei dem Thema, gleich auch schon die Vision mitgibt, dass man das natürlich weiter ausrollen kann. Weil natürlich kostet das alles auch Ressourcen. Und da ist natürlich dann auch wichtig, klein irgendwie mal zu starten, mal ein erstes Gefühl dafür zu bekommen, aber dann eben auch relativ schnell so Copy-Paste machen zu können. Und deswegen, genau, das meinte ich.
Ja, aber das ist immer schon ein spannender Punkt, weil es ist so die Frage, ist gut, wenn man einen Pilotbereich hat, ne? Aber wenn ich diesen Use Case zu klein mache, dann kann ich nicht zeigen, dass es ein Mehrwert ist. Und wenn ich es zu groß mache, dann wird es im Zweifel schon zu komplex und zu aufwendig. Also da so ein bisschen den Sweet Spot zu treffen, ist, glaube ich, ist gut, sich darüber Gedanken zu machen. Genau. Ja. Okay, das ist so ein Punkt. Und wie gehe ich da jetzt praktisch vor? Ne? Also du hast es beschrieben, oft haben die Unternehmen auch zwar eine Checkliste, merken dann schnell, der Prozess ist vielleicht doch nicht so klar. Also wahrscheinlich suche ich schon was aus, wo ich denke, ich habe einen guten Standard, oder?
Genau.
Oder macht Sinn zu sagen, hey, wir nehmen ganz bewusst was, wo wir von null anfangen. Also das könnte man ja beides
auch machen. Genau, beides kann sehr gut funktionieren. Also für das eine, dadurch, dass die Software bei uns relativ simpel aufgebaut ist in der Handhabung, kann ich halt sehr, sehr schnell solche Checklisten, sei es wie gesagt für Schichtübergaben, Reinigungschecklisten, Prüfprotokolle. Also Prüfprotokolle, das ist eigentlich auch, da steckt richtig viel Wert drin, weil diese Prüfprotokolle halt häufig dann auch genutzt werden, um irgendwie Customer Claims zu handeln, dass man dann sagen kann, hey, lieber Kunde, danke dir für deine Reklamation, aber ich kann dir auch zum Beispiel zeigen, dass ich jetzt mit einem digitalen Prüfprotokoll von Operations One kann ich zum Beispiel auch Bilder aufnehmen direkt zum Prozessschritt. Und deswegen, das sind häufig so Dinge, wo wir zum Beispiel bei diesen Prüfprotokollen bestehende Excel- oder Word-Templates, dass die Unternehmen diese in unsere Software überführen und dann anreichern, um zum Beispiel solche smarten Funktionen wie irgendwie eine Bildrückgabe, eine Videorückgabe zum Zustand des Produktes zu dem Zeitpunkt. Aber es ist halt, kommt halt auch mal vor, und da kommen wir gleich auch nochmal drauf, Stichwort Wissenstransfer, dass man noch gar keine Dokumentation hat und dass man sich dann überlegt, wie könnte das dann aussehen? Oder dass der Kunde mir auch eine Vorgabe macht, was hätte er denn gerne geprüft? Und da gibt es dann manchmal ja auch noch keinen Standard und dass man dann das ganz einfach abbilden kann. Also von daher gibt es verschiedene Wege. Wir haben da auch ein eigenes Tool bei uns mit in der Software, um zum Beispiel diesen Switch von der alten Welt Word, Excel, PowerPoint in unsere Software zu erleichtern. So ein Document Automator. Und das ist dann schon auch sehr hilfreich. Aber genau, beide Wege sind immer gangbar. Und das kommt natürlich auch auf die Art des Unternehmens drauf an. Wir haben halt viele etablierte produzierende Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Aber wir haben auch, ja, sag ich mal, aufsteigende, schnell wachsende Hardware-Startups oder Unternehmen aus dem produzierenden Umfeld. Da ist natürlich komplett Greenfield.
Ja, das denke ich mir. Ja. Die fangen dann ganz anders an. Aber was ich jetzt spannend fand, wirklich so ganz praktisch, wie baue ich so eine Checkliste auf? Das heißt, im einfachsten Fall nehme ich mein altes Word-Dokument, was ich immer für meine PDF-Checkliste genutzt habe, und die lade ich dann bei euch hoch.
Richtig, oder wie läuft das ab? Und dann wird sie transformiert, dann werden vielleicht 2-3 Anpassungen noch gemacht, 2-3 Ergänzungen, was ich vielleicht noch hinzufügen will. Und dann bin ich mit wenigen Klicks eben so weit, dass ich sie dann einfach bereitstellen kann. Und genau, das so muss man sich das vorstellen.
Und da muss ja aber diese Checkliste am Ende ja für die Mitarbeiter nutzbar sein. Also wie mache ich das jetzt? Weil läuft das dann über Smartphone, Tablet oder Terminal? Also welche Möglichkeiten gibt es da? Weil das ist ja, glaube ich, auch manchmal so eine Angst, oh, jetzt brauche ich da noch Infrastruktur, die ich vielleicht heute noch gar nicht habe.
Ja, also, genau. Also genau wie du es gesagt hast, Endgerät unabhängig, also vielfach wird es halt mobil genutzt auf Tablet, auf Smartphone, aber eben auch an stationären PCs, Terminals und so weiter. Also das ist bei uns alles webbasiert mit eben auch noch nativen Apps für iOS und Android. Und da versuchen wir eben auch bestmöglich bestehende Infrastruktur zu nutzen. Also das hat sich auch stark entwickelt. Das kommt uns sehr, sehr entgegen, dass vielfach in der Produktion das ganze Thema Internet mittlerweile eigentlich Standard ist. Das war früher nicht so, als wir angefangen haben. Aber jetzt eben auch vielfach schon Endgeräte vorhanden sind, die für andere Zwecke auch mitgenutzt werden. Und dann kann man die einfach auch mit uns dann nutzen.
Okay, also muss ich im Hinterkopf haben, aber ist eure Erfahrung ist jetzt nicht mehr so ein großes Thema. Nee. Endgeräte gibt's, also ich meine, im Zweifel läuft es auch wenn ich an der Maschine einen Bildschirm habe mit Windows oder sowas, kann ich das dann auch dort ablaufen lassen dann. Ja. Okay. Sehr gut. Das heißt, da kann ich schnell mit loslegen und wenn man dann jetzt loslegt, würdest du auch einen Use Case nehmen, haben wir ja gesagt, was isoliert ist, also wo ich jetzt nicht die Daten gleich in einem Drittsystem brauche. Aber da können wir dann ja gleich drüber reden, dass das natürlich dann auch grundsätzlich möglich ist. Das heißt, Checklisten, kann man es eigentlich sagen, wahrscheinlich super schnell lauffähig. Ja. Da reden wir jetzt von wenigen Tagen eigentlich, oder?
Da reden wir tatsächlich von wenigen Minuten eigentlich, wenigen Stunden. Wir haben das eben auch schon oft so gemacht, dass wir, wenn wir bei Unternehmen das Ganze vorstellen, dass wir denen dann gleich auch eine Demo-Instanz mitgeben und die sofort loslegen können. Also das ist für uns auch immer ein Riesenfaktor, um eben diese Angst zu nehmen, dass es jetzt so ein Riesenthema ist, was den Aufwand betrifft. Und ja, das ist für uns ein wichtiger Teil des gegenseitigen Kennenlernens, sage ich mal, dass das Unternehmen ein Gefühl dafür bekommt, wie kann ich das nutzen und eben auch sicherstellen kann, dass es adaptiert wird und genutzt wird von den Mitarbeitern und schnell zum Ergebnis führt, genau.
Ja, okay, das ist ja schön. Dann hast du jetzt so vorhin so gesagt, nicht immer hat man schon diese Standards und manchmal muss man erst dieses Erfahrungswissen dokumentieren. Und ich glaube, das ist relativ schnell auch bei vielen Unternehmen der Fall, dass man merkt, also entweder der bestehende Standard passt nicht oder ich habe ihn noch gar nicht dokumentiert. Habt ihr da eine Best Practice, wie man dann in so einem Fall vorgehen würde?
Also das ist dann tatsächlich so ein bisschen der Übergang dann häufig auch zu diesen Arbeitsanweisungen, SOPs, die wir natürlich auch mit abbilden können. Das heißt, da hat man dann weniger Fokus auf die Interaktion in dem Prozessdokument, sondern halt viel stärker auf die Visualisierung. Was da gemacht wird, da kann man auch einfach den Prozess mit Bild und Video einfach aufnehmen und dann eben entweder um textuelle Elemente in unserem Editor ergänzen oder auch um Interaktion oder auch, was wir jetzt ganz neu eben auch mit anbieten, ist, dass man einfach ein Video aufnehmen kann und daraus die Dokumentation entsteht. Also da kommen jetzt natürlich auch die ganzen KI-Funktionalitäten mit zugute, um einfach diese Wissenssicherung deutlich zu vereinfachen. Und genau, dann ist es eben so, dass man dann das Ganze Schritt für Schritt dokumentieren kann. Man kann bei uns auch so einzelne Module bauen. Das heißt, wenn ich wiederkehrende Tätigkeiten habe, dann kann ich die einmal dokumentieren und kann sie dann zusammen verketten beziehungsweise wiederverwenden, um da eben auch den Aufwand zu sparen und dann letztlich auch damit Standards zu schaffen. Also zum Beispiel Vorbereitung am Arbeitsplatz. Wie rüste ich die Maschine, wenn das ein Teil von einem großen Rüstvorgang zum Beispiel ist, dass ein Vorgang der Vorbereitung oder des Abschlusses immer gleich ist, dann kann ich das eben auch systematisieren über entsprechende Module.
Okay, das heißt, ich habe dann ein Modul, einen übergreifenden Vorgang, der besteht dann aus einzelnen Prozessen. Genau. Und da kann ich dann quasi, dann sehe ich die einzelnen Schritte mit Beschreibung, mit Text, mit Bild, kann das quasi dann, wie man so schön sagt, multimodal nutzen. Wie ist das so quasi separat zu den Checklisten zu sehen oder ist das quasi eigentlich so ein bisschen ein fließender Übergang? Weil bei den Checklisten kann ich mir vorstellen, würden ja Bilder und Videos ja auch helfen.
Absolut. Also das ist tatsächlich für uns ein fließender Übergang. In der Vergangenheit, glaube ich, auch was die Nutzung von ja, sag ich mal, von bestehender Software, PowerPoint, Word, Excel, da hat man PowerPoint halt häufig für die Arbeitsanweisung genutzt. Das ist natürlich nicht so toll mit Checkboxen. Man hat Excel eher für die Checklisten genutzt und da wiederum ist die Visualisierung nicht so toll. Was wir tatsächlich sehen, und das ist, glaube ich, auch der Schlüssel für eine saubere Prozessführung und Prozesssicherheit, ist halt eine Kombination. Das ist in jedem Prozess ja gewisse Quality Gates oder kritische Punkte gibt, dass man da dann immer wieder mal eine Interaktion einbindet. Das kann man bei uns auch Prozess verriegeln. Das heißt, dass wenn diese Interaktion nicht oder falsch ausgefüllt wurde, dass dann auch man gar nicht weiterarbeiten kann. Also das sind so viele Dinge, die sich darum einreihen. Und ja, vollkommen richtig, das sehen wir auch, eine Kombination ist eigentlich der Standard. Also das, was komplett isoliert voneinander ist, das ist vielleicht mal bei einem Trainingsdokument. Aber selbst da werden die Interaktionen genutzt, um zum Beispiel Wissensabfragen nochmal zu machen.
Gute Idee, ja, das ist super. Ja.
Da bin ich auch immer selbst fasziniert, was die Unternehmen teilweise mit der Software dann alles machen, weil wir ja am Anfang an schon ganz breit gestartet sind, also weil wir immer der Überzeugung waren, dass es total Sinn macht, in einer Fabrik über die verschiedenen Funktionsbereiche eine Software für diese Prozesse zu nutzen. Ja. Dass man nicht sagt, ich habe die Montage-App, die Qualitäts-App, die Instandhaltungs-App für Prozessdokumentation, weil häufig, Stichwort Flexibilität von Mitarbeitern, ist es heute eben auch notwendig, dass man mal zwischen den Bereichen springt. Und wenn ich mir dann immer wieder eine neue Software drauf schaffen muss, ist das halt für die Mitarbeiter auch nicht so toll.
Ja, und was ich halt auch denke, alleine innerhalb eines Arbeitsplatzes, ne, wenn ich halt so meine Montageanleitung habe und dann nachher brauche ich ein anderes Dokument mit meiner Checkliste für die Qualitätschecks. Wenn ich das irgendwie im besten Fall schon integriert habe oder sogar auch im Ablauf immer wieder diese Quality-Checks habe und nicht erst nur am Ende, dann habe ich ja auch einen Vorteil und
man kann das eigentlich viel organischer machen. Man kann halt auch viel früher Abweichungen erstmal identifizieren, dokumentieren und auch darauf reagieren. Also das ist bei uns ja auch so, dass man dann nicht nur die, sag ich mal, Informationsbereitstellung One-Way hat, sondern das ist dann auch die Möglichkeit, dort jeweils abzuspringen. Beispiel, ich bin an einem Prozessschritt, identifiziere hier eine Abweichung, komme nicht weiter, habe ein Problem, dann kann ich jeweils an dem Punkt eine sogenannte Task absetzen und mir zum Beispiel Hilfe holen, das einfach nur dokumentieren zur Nacharbeit und das entsprechenden Personen zuweisen. Und ich habe immer diese Verbindung wieder zu dem Prozess und das ist dann eben, macht es wieder für den Mitarbeiter leichter, der dieses Problem hat. Das macht es leichter für den, der das Problem dann löst, weil er das auf einen Blick schon hat. Der muss dann nicht irgendwie per Telefon kontaktiert werden, wird aus seiner Arbeit rausgerissen, weiß gar nicht, worum es geht, sondern der bekommt das gleich im Überblick und man hat natürlich auch eine Übersicht, wo habe ich denn häufig Abweichungen und was war die Lösung. Und da, wir sprechen später ja auch noch über KI, nutzen wir natürlich auch dieses Wissen, was sich so ein Unternehmen dann über Zeit auf Basis von solchen Prozessdurchführungen selber erstellt, um zukünftig noch bessere Entscheidungen und schnellere Entscheidungen auch treffen zu können.
Ja, das ist also, das ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt, ne? Also nicht so zu sagen, na gut, jetzt habe ich halt diese Checkliste digital, sondern es verbessert sich ja nachher was, eben, dass ich zum Beispiel jetzt Anweisungen und Checks integrieren kann, dass ich zum Beispiel Bilder hinterlegen kann, auch im Rahmen von Checks, was vorher nicht geklappt hat, und ich dann diese Daten auch nochmal ganz anders nutzen kann, was natürlich auch in Richtung Führung eine ganz andere Transparenz bekommt, weil sind wir mal ehrlich, ich glaube, viele Werkleiter wissen gar nicht, wie sehr werden die Standards genutzt. Und was ist denn rausgekommen aus den ganzen Checks? Ne? Man merkt es dann hintenrum, wenn der Kunde sich beschwert und dann guckt man vielleicht den Prüfcode nochmal nach.
Ja, das ist eine Dimension. Das ist dann das ganze Thema Transparenz, Analyse, Verbesserung. Aber was wir tatsächlich auch häufig beobachten, dass letztlich das ganze Thema Erfüllung von Vorgaben oder ich nenne es immer, das sind bei uns dann sogenannte Cover-Your-Ass-Features. Das heißt, wie kann ich als Werkleiter ruhig schlafen? Wie kann ich verlässlich sagen, alle meine Mitarbeiter sind zu den jeweiligen Tätigkeiten entsprechend adäquat angeleitet oder unterrichtet? Bei der Bedienung der Maschine, was passiert, wenn ich da zum Beispiel einen Arbeitsunfall habe? Dann wird schnell mal die Frage gestellt, okay, durfte die Person überhaupt diese Tätigkeit durchführen? War sie unterwiesen? Und da kommen dann schon viele, Produktionsleiter, Werkleiter dann auch ins Schwitzen. Und das ist für uns auch eine spannende Erfahrung der letzten Jahre, wo wir natürlich als tech-begeisterte, innovative, junge Menschen, immer wieder danach streben, die fancy Features zu präsentieren. Und manchmal so simple Dinge wie eine Lesebestätigung von einer Änderung einem Dokument Jubelstürme auslösen in einer Demo. Das ist auf jeden Fall auch natürlich nachvollziehbar, weil...
IT-seitig ist total simpel, genau, ne? Aber es macht einen riesen Unterschied, weil das mit Papier halt nicht möglich ist.
Genau, also das hatte ich auch vor kurzem bei einer Präsentation, dass dann eben auch von einer Runde von Werkleitern in so einem ganzen Verbund von Standorten dann einfach auch das Feedback war, wow, okay, das löst mir so einen krassen Pain, wie können wir loslegen? Obwohl das jetzt eigentlich ein recht simples Thema war. Aber das ist natürlich auch eine große Herausforderung. Wie schaffe ich es, wenn ich viel Fluktuation habe, unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Bildungslevel, wie schaffe ich, dass jeder die richtige Information bekommt in seiner Sprache, dass dann eben auch, ja, was ich eben gesagt habe, quittiert oder auch Sicherheitshinweise nochmal separat bestätigt. Das kann ich auf Papier oder die ausgedruckten Sicherheitshinweise, die ja irgendwo hängen, sind die gut sichtbar? Ja,
wenn ich es dann ganz sicher machen will, dann brauche ich dann wieder die Unterschriftenliste, die man dann ja auch immer wieder kennt.
Und wann werden diese Unterschriftenlisten und so weiter ausgefüllt? Meistens kurz vorm Audit und nicht im Prozess.
Ja, und dann doch wirklich nur für die ganz wichtigen Sachen dann. Ja, wir kommen schon so ein bisschen dazu dem Thema, ne? Du hast jetzt auch beschrieben, ne? Mehrere Werkleiter und so weiter. Also wie kann man das jetzt auch gut skalieren? Weil das eine ist, schnell anzufangen, das ist ein super wichtiger Start, zu zeigen, hey, es gibt einen Mehrwert, das mal zu erleben, ganz praktisch. Aber selbst wenn wir jetzt mal in einem Werk bleiben, gibt es ja wirklich eine Vielzahl von Use Cases. Und das stelle ich mir auch schon eine Komplexität für sich vor, ne? Also all diese Standards irgendwo zu verwalten, auch eine digitale Durchgängigkeit nachher hinzubekommen. Ja. Kannst du da mal so eine Vision aufmalen? Wo sagst du, muss es eigentlich hingehen? Was ist so dein Zielbild für ein Werk, für eine Fabrik?
Genau, also grundsätzlich geht es für uns um die ganze Wertschöpfungskette. Also das kann schon beim Wareneingang losgehen. Wie werden zum Beispiel Komponenten jetzt im Maschinenanlagenbau, wie werden da Komponenten angeliefert, wie wird das dokumentiert? Und ich kann mich eigentlich sehr stark an der Wertschöpfung langhangeln. Vom Wareneingang eigentlich bis zum selbst Kundenservice sehen wir jetzt auch vermehrt. Und da ist es dann so, dass man da natürlich schauen muss, wo ist der beste Startpunkt? Und wir sehen es halt häufig, dass in der Mitte angefangen wird eigentlich und man sich dann in beide Richtungen ein Stück weit weiter bewegt. Und was da ganz entscheidend ist, dass man halt eng mit auch den Lean- und OPEX-Teams zusammenarbeitet, dass die so ein Stück weit den Überblick auch mit haben und letztlich der Fachbereich aber jeweils für sich schaut, dass er die Software bestmöglich nutzt und dann eben auch gemeinsam immer drauf zu gucken, wo gibt es Überschneidungen. Weil häufig ist es ja so, wenn man verschiedene Standorte hat, dann hat man teilweise dort auch die gleichen Abläufe. Also, dass man das gleiche Produkt vielleicht für einen anderen Markt, einen anderen Standort produziert, dass man da diesen Wissenstransfer gut hinbekommt und guckt, wo kann ich die Brücke vielleicht schlagen mit dem gleichen Dokument, mit dem gleichen Use Case. Mhm. Und wo gibt es vielleicht neue Use Cases? Und das muss man sich dann so ein Stück weit wie so eine Matrix eigentlich vorstellen, zu sagen, okay, gleicher Use Case an anderen Standorten und dann eben auch andere Standorte mit neuen Use Cases. Und da kann es auch manchmal sein, dass es dann auch wieder zurückgeht. Das heißt, dass Operations One letztlich in einen anderen Standort reinkommt über einen Use Case, der schon etabliert ist, woanders. Und man dort das erste Mal mit der Software in Kontakt kommt und dann sieht, hey, das kann man doch auch machen und dann auch wieder das Ganze zurückfließt zum Start.
Ja, wie systematisch würdet ihr das machen? Also du hast jetzt so das in der Matrix beschrieben, das klingt sehr strukturiert oder ist es eher gerade gut und wichtig zu sagen, hey, wir haben hier eine Software, die kann das und das und Leute, nutzt es einfach und wenn ihr seht, der Use Case aus dem Wareneingang funktioniert auch, keine Ahnung, woanders in der Logistik, dann macht ihr das einfach. Also was ist da so Best Practice?
Ja, wir machen es so, dass wir ganz zu Beginn eben auch mit den Unternehmen gemeinsam draufschauen, was sind erstmal gerade deine größten Probleme? So, damit fangen wir dann mal an. Was sind deine größten Probleme, Use Cases, die damit verbunden sind? Also da gucken wir immer auch, wie kann ein Use Case auf die Problemlösung oder zum Beispiel auch auf ein Unternehmensziel einzahlen? Wir haben ja, das ist ganz interessant, jedes Unternehmen schreibt auf der Website, wir sind der innovativste Player XYZ, aber es gibt eben auch dann differenzierte Profile von wegen, wir sind Qualitätsführer. Wir sind extrem stark in der Kunden, sag ich mal, dass wir kundenzentrierte Lösungen bieten. Das ist zwar auch sehr häufig kommt das vor und dass man dann eben auch sagt, okay, wie zahlt es darauf ein? Wo ist zum Beispiel heute, wo sind deine Qualitätskennzahlen? Was ist da das Problem? Und wie können wir darauf einzahlen? Das heißt, wir gehen da schon sehr systematisch auch immer mit einem Return on Invest Blick drauf und sammeln diese Use Cases. Und wir haben auch ein eigenes Customer Success Team, was dann eben die Unternehmen begleitet, wenn die ersten Use Cases umgesetzt wurden. Und so versuchen wir eben auch so ein bisschen das Ganze immer mit zu strukturieren, ohne das jetzt zu übertreiben. Und Das ist dann immer auch ganz wichtig, dass man da in den Erfahrungsaustausch dann auch mit reingeht und immer wieder diese Abwägung aus Machbarkeit, was sind die Ressourcen? Wir kommen ja auch nochmal später zum Thema Integration. Brauche ich da vielleicht auch die IT noch? Und welchen Pain löse ich jetzt konkret? Und gleichzeitig aber auch natürlich die Freiheit zu schaffen. Und da kommt es dann ein bisschen auf dann das Setup bei den Unternehmen drauf an. Wir arbeiten nun sehr erfolgreich immer damit zusammen, dass wir für verschiedene Unternehmensbereiche dann Key-User für Operations One benennen mit den Unternehmen. Und die haben da natürlich dann immer für den Bereich einen Blick drauf. Aber grundsätzlich sehr strukturiert, immer mit Blick darauf, was ist der Benefit, um dann eben auch abzuwägen und nicht in der Fallacy zu sein, jetzt muss alles digital sein, weil manche Dinge sind auch okay, wie sie jetzt sind. Man muss nicht mit Gewalt alles digitalisieren.
Ja, aber du zeigst es ganz schön auf, ne? Man muss nicht nur Standards im Prozess haben, sondern auch im Vorgehen, die Prozesse zu standardisieren. Ne? Ja. Also, weil meistens gibt es ja viele Baustellen im Unternehmen und dann sich da auch nicht zu verzetteln, sondern strukturiert vorzugehen, halte ich absolut für richtig und wichtig. Und auch diese Brücke zu OPEX Lean Team, die sind meistens ja nah an den Standards und den Prozessen dran und wissen auch, wo Baustellen sind. Ja. Sehr gut. Du hast jetzt angesprochen, dass ein Thema auch die IT-Integration ist. Und das ist was ich vorhin auch schon so ein bisschen gedacht habe. Wenn du sagst, ja, wir machen hier Wareneingang und so weiter, da muss ich ja immer den Bezug haben am Ende zu einer Bestellung. Später muss ich einen Bezug haben zum Produktionsprozess, Oder wenn es auch nur ist, zu irgendeinem Werkzeug, zu einer Maschine, wenn ich irgendwelche Wartungs- oder irgendwie Rüsttätigkeiten habe. Wie stellt ihr das sicher? Wie sieht da üblicherweise so eine Systemanbindung dann auch aus?
Genau, für uns die wichtigsten Systeme sind dabei das ERP und das ME-System, weil da letztlich mehr oder weniger vorgegeben wird, was zu tun ist. Und Operations One ist das Wie. Also wie muss der Prozess letztlich ausgeführt werden? Und häufig hat man ja in diesen führenden Systemen entsprechend ja auch schon mal so rudimentäre Prozessbeschreibungen, aber das reicht halt nicht aus. So ein Langtext im ERP reicht halt nicht aus, um heutzutage dann das Ganze sinnvoll abzubilden. Und letztlich sieht es dann so aus, dass wir immer diese Auftragsinformationen aus diesen Systemen bekommen und dann die entsprechenden Dokumente dort mit anheften. Das heißt, wir erzeugen im Prinzip einen digitalen Ordner, der vorher physisch war. Da ist ja meistens vorne auch dann der Produktionsauftrag und dahinter sind die ganzen Kapitel, die ganzen Dokumente. Und das ist eben das, wie es bei uns im Digitalen eigentlich auch funktioniert. Das heißt, wir bekommen entsprechend die Auftragsinformationen mit den benötigten, oder wir haben dann können dann auslesen, welche Dokumente brauche ich jetzt dafür. Also auch variantengerechte Dokumente dann zu erzeugen, das ist auch was wir uns besonders auf die Fahne geschrieben haben, weil häufig ist es ja so, man hat eine generalistische Dokumentation, bekommt dann einen spezifischen Kundenauftrag und hat dann vielleicht die 150%-Liste. Und wir sind eben der Überzeugung, es muss möglichst leicht für den Mitarbeiter sein und das muss dann eben auch im richtigen Format, in der richtigen Variante und so weiter sein. Und das ist was unsere Software besonders kann, dass wir diese Übersetzung hinbekommen. Und dann...
Ja, also ich kriege dann wirklich nur diese Arbeitsanweisung für die Schritte, die relevant sind Schritte, für die Variante.
Genau. Also wir haben da zum Beispiel... Europas größter Polstermöbelhersteller ist einer unserer sehr erfolgreichen Kunden. Kann man sich vorstellen, Möbel heutzutage sehr individuell. Dort werden diese ganzen Merkmale entsprechend passgenau in unsere Software übergeben und dann entsprechend on-demand mehr oder weniger diese Prüfchecklisten und Montageanweisungen erzeugt.
Ja, und dann auch je nach Arbeitsplatzstation, Tätigkeit.
Also super komplex am Ende im Hintergrund, aber für den Mitarbeiter sehr, sehr leicht.
Ja. Wenn du sagst komplex, wie stellt ihr sicher, dass diese Anbindung dann trotzdem, unkompliziert abläuft? Wie sieht es IT-seitig aus, ohne jetzt zu technisch zu
werden? Also grundsätzlich haben wir von Anfang an darauf gesetzt, alles sehr, sehr gut zu dokumentieren, damit es eben auch für externe Parteien nutzbar ist. Also wir haben eine Public API, entsprechende API-Dokumentation. Wir versuchen eben, die Unternehmen selbst in die Lage zu versetzen, das Ganze entsprechend anzubinden. Wir unterstützen da natürlich gerne, haben es auch teilweise, dass Drittparteien, Service-Dienstleister das auch schon mitgemacht haben. Und parallel ist es eben auch so, dass wir immer mehr Konnektoren auch anbieten, wo wir dann zum Beispiel gewisse Dinge schon vordefinieren, dass man das einfach als Unternehmen schneller anbinden kann, Felder mappen.
Also für Standard-ERP-Systeme zum Beispiel.
Bei uns ist es egal eigentlich, was für ein ERP, das natürlich gibt es dann eine gewisse Konzentrierung auf einige Systeme, aber das ist eigentlich egal, welches System das ist, technisch ist es immer der gleiche Ablauf. Genau.
Okay, verstanden. Aber das ist halte ich auch für absolut wichtig, ne? Also auch wenn man vielleicht mit einem anderen Use Case startet, wo man das noch nicht braucht. Also wenn man Digitalisierung ohne diese D-Durchgängigkeit macht, dann hat man was nicht verstanden.
Ja, genau. Genau.
Sehr gut. Was sind so die größten Herausforderungen, wenn ihr dann in die Skalierung geht? Was würdest du sagen? Also ist es gerade diese IT-Integration oder gibt es noch andere Themen, wo ihr sagt, boah, das muss man auf jeden Fall vorher schon im Blick haben?
Also ich glaube, der große Schlüssel ist für einen großen Rollout die IT-Integration, definitiv. Die ist dann aber, also muss man einfach einmal richtig machen, sag ich mal. Da muss man sich dann genau hinsetzen, was braucht man an Informationen, wie sieht das aus, auf welcher Basis funktioniert das? Und was dann eigentlich wieder das Thema ist, und das ist, glaube ich, dann eben auch logisch, dass man dann bei einem großen Scale, wenn man mehrere tausend Prozesse damit abbildet, irgendwie tausende Nutzer hat, dass man dann wiederum auch Standards schafft, weil natürlich die Software sehr flexibel ist. Und es geht schon dabei los, wie sieht so ein Dokument aus, Style Guide und so weiter. Und das ist eben auch was wir schon frühzeitig, Stichwort Key-User-System, dass wir das gemeinsam eben definieren, dass das halt nicht so Wildwuchs dann wird und dass man dann eben dort Standards schafft und dass man dann auch immer wieder guckt, was gibt's noch für weitere Use Cases. Ist das jetzt eine Weiterentwicklung vom bestehenden Use Case oder ist das ein neuer Use Case, also der vielleicht nochmal was erfordert? Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und dann, was für uns auch immer wieder toll zu sehen ist, ist einfach, dass wir natürlich kontinuierlich neue Features eben auch mit bereitstellen. Und da ist es dann eben auch so, dass man dort gucken muss, dass das eben auch bestmöglich bei den Unternehmen wiederum ankommt, weil wir können jetzt eben auch durch die neuen Möglichkeiten über KI und Co. Einfach auch viel schneller in manchen Bereichen mit sein, auch wenn es natürlich immer schneller geht, aber dass dann man die Unternehmen, die schon lange mit einem zusammenarbeiten, auch gut mitnimmt und dann, dass die Features dann eben auch bestmöglich auch weiter adaptiert werden, weil häufig ist ja so, neue Features entstehen daraus, dass man vielleicht gewisse Workarounds der Vergangenheit auflöst und so weiter, dass dieser Transfer auch da ankommt, weil mittlerweile ist die Nutzerbasis halt so groß. Früher kannte ich fast jeden Nutzer der Software. Das ist halt heute unmöglich. Und deswegen ist es für uns eben da auch eine Herausforderung, dieses Wissen an alle Endnutzer zu bringen. Aber wir haben da gute Wege gefunden und kriegen da auch immer sehr gutes Feedback dafür, dass wir auch Stichwort Roadmap und Co. eben die Unternehmen auch gut mit einbeziehen. Und genau, am Ende ist es dann häufig auch so diese Komplettierung des Zielbildes. Also das ist natürlich bei vielen Unternehmen, die mal klein anfangen, eine Reise. Es geht natürlich auch andersherum, dass man sofort sagt, man muss sofort alles integrieren. Das kommt auch vor, ist aber eher die Ausnahme. Genau, da langfristig immer weiter das Ganze zu entwickeln und niemals stillzustehen, weil es gibt, wie gesagt, immer neue Möglichkeiten und die Fabrik hat dann noch viel Optimierungspotenzial.
Das kann ich nur bestätigen, ja. Bevor wir noch über KI-Funktionen und solche Themen reden, würde mich jetzt noch interessieren, wenn man jetzt an einen Punkt kommt, wo die Vision zu großen Teil Realität geworden ist. Ja. Ne? Also, dass ich jetzt wirklich im großen Stil das Ganze umgesetzt habe, dem Ziel der papierlosen Fabrik deutlich näher gekommen, wenn sie vielleicht sogar realisiert hat. Was hat am Ende ein Mitarbeiter davon und was hat am Ende ein Werkleiter davon? Skizziere das mal so ein bisschen.
Ja, das Leben für den Mitarbeiter ist leichter geworden, also weniger nicht wertschöpfende Tätigkeiten, also modernerer Arbeitsplatz, mehr Fokus auf die Wertschöpfung. Und für den Werkleiter.
Also nicht in der Dokumentation suchen und gucken, habe ich jetzt den richtigen Schritt oder nicht.
Und für den Werkleiter ist es einerseits höhere Produktivität, weniger Risiken, also Stichwort Compliance und so weiter, und Möglichkeiten zur Verbesserung. Und ich glaube, das ist dann auch der nächste Schritt, wenn ich komplett papierlos bin, dann wird es halt erst richtig spannend, was mache ich denn mit den ganzen digitalen Fußabdrücken und den ganzen Informationen.
Ja, das ist schon auch echt ein Datenschatz. Ja. Ne? Manche sind ja schon froh, wenn sie überhaupt Rückmeldungen zu den Vorgabezeiten bekommen. Ne? Aber wenn ich jetzt dann vielleicht zu einzelnen Schritten sogar Rückmeldungen bekomme, Quality-Checks im Prozess habe, deutlich mehr Dokumentation auch mit wenig Aufwand bekomme, dann ist die Frage, was mache ich damit? Und das ist jetzt die perfekte Überleitung auch zu unserem Ausblick zum Abschluss noch. Wie nutzt ihr da KI oder welche Möglichkeiten schafft KI da jetzt im Alltag?
Ja, was natürlich für uns super spannend ist, diese Daten zu nutzen, was du schon gesagt hast. Also häufig, also ich sag's immer auch so, das ist eigentlich so dieses komplementäre Stück zum Process Mining, was man vielleicht von einem Celonis oder so kennt, die dann sehr stark auf diesen maschinellen ERP-Daten eben auch aufsetzen und wir letztlich diesen Datenschatz eigentlich aus der menschlichen Perspektive, also diese menschliches Abbild der Tätigkeiten eigentlich aus der Produktion mitliefern. Und das sind tatsächlich noch Schätze, wo wir mittlerweile schon sehen, was damit möglich ist. Also Beispiel, dass ich diese ganzen Prozessdokumentation als selbstlernendes System nutzen kann. Das heißt, ich führe einen Prozess durch, eine Wartung einer Anlage, habe ein Problem, löse das Problem, dokumentiere die Lösung. Ein anderer Kollege hat dasselbe Problem, vielleicht nächstes Mal, er bekommt die Lösung vom Mitarbeiter gleich vorgeschlagen. Also das sind so der Rückgriff auf dieses Wissen, wo man sonst ewig suchen müsste und denken würde, ah, welcher Mitarbeiter war das noch? Das haben wir doch irgendwo aufgeschrieben. Ja, das haben wir auch da eingescannt, kannst dir anschauen. Dass man diese, sag ich mal, Brücken viel schneller schlägt. Das ist halt so ein AI-Assistant, der da schon auch in Nutzung ist. Und dann.
Ja, wie cool wäre das, wenn sich dann auch der Standard weiterentwickeln würde? Also denkt ihr auch schon so weit, dass ihr sagt, naja, jetzt kommt da automatisch ein Punkt in die Checkliste dazu oder noch eine Anpassung in die Arbeitsanweisung? Absolut.
Das ist zum Beispiel so ein Thema, was wir bei Schichtübergaben sehen, was wir gerade auch testen, zu sagen, okay, ich habe meine Schichtübergaben, es kommt relativ regelmäßig, wird es durchgeführt und bitte gib mir doch mal ein Summary zu den Abweichungen der letzten 2 Monate. Und erstell mir daraus ein Dokument zur Unterweisung der betroffenen Mitarbeiter.
Und schwupps, habe ich dann wieder eine.
Genau. Und das ist halt was mich natürlich auch als Gründer total fasziniert, weil ich werde oft gefragt, so gerade aus dem privaten Umfeld, Mensch, seid ihr nicht irgendwann mal fertig mit der Entwicklung? Dann sage ich so, nee, wir werden niemals fertig sein. Und auch früher war das so, da waren wir kommen ja von der TU München, da gibt's ja auch viele irgendwie Gründer, Wettbewerbe und so weiter. Und Arbeitsanweisungen und Checklisten war immer so ein total langweiliges Thema. Und wir waren auch nicht so viel auf diesen Wettbewerben, weil wir halt sofort bei den Unternehmen halt waren. Weil man musste halt niemandem erklären, dass das sinnvoll ist. Und heute ist es halt auch so, worüber wir jetzt sprechen, diese ganzen Datenanalysen und Verbesserungen, das geht halt nur, wenn ich dieses digitale Fundament habe.
Ja. Genau. Sehr cool. Gibt es da Funktionen, die ich da noch in Zukunft erwarten kann bei euch? Also was du hast vorhin von Roadmap geredet, kannst du da was verraten oder wie konkret seid ihr da unterwegs?
Ja, ich glaube, also wir sehen es eigentlich in 3-4 Dimensionen, was jetzt so diese KI-Thematik betrifft, wie können wir das bestmöglich für uns nutzen. Das geht eigentlich auch so vom Lifecycle von so einem Dokument, eigentlich von der Erstellung, also beispielhaft dieser Transfer, Word, Excel, PowerPoint, Automator, gibt es schon, Translations gibt es schon, das ist so ein Bucket in der ganzen Erstellung. Und dann geht es eben auch weiter, ja, Änderungsnotizen automatisch zu erstellen. Also was hat sich eigentlich geändert? Auch ein Riesen-Pain. Auch das gibt es alles schon. Und dann natürlich bei der Execution, also Durchführung von Prozessen, besagter AI Assistant zum Beispiel, das wird auch laufend weiterentwickelt, weil für uns dahingehend ja auch nicht nur relevant ist, welche Daten können wir bei uns nutzen, sondern wir können ja auch andere Systeme anzapfen. Wir können ja auch, was weiß ich, irgendwelche 8D-Reports gegebenenfalls.
Ja, das Kontextwissen ist ja unheimlich wichtig,
dass man dann, verschiedene Quellen vielleicht auch kombiniert, dass man dann auch sagt, ich habe vielleicht irgendwo schon mal Handbücher noch, die ich mit anzapfen kann, wo der Mitarbeiter sonst ewig lesen müsste und so weiter. Und das ist halt super spannend. Und dann natürlich das ganze Thema, was ich eben schon angesprochen habe, aus diesen Daten Ableitungen zu treffen, Trends zu erkennen, weil wenn man sich vorstellt, wir arbeiten mit Unternehmen jeglicher Couleur zusammen, was die Größe betrifft, also idealerweise Mittelstand aufwärts, aber auch von den Branchen. Und da gibt es verschiedene Schwerpunkte. Manche sind eher im Qualitätsbereich, manche eher hochautomatisierte Unternehmen, eher im Instandhaltungsbereich mit uns unterwegs. Und da will ich natürlich als entsprechender Stakeholder immer einen unterschiedlichen Blick auf die Daten haben. Und da hilft uns natürlich KI enorm, diese Datenmengen auch überhaupt erstmal auswertbar zu machen. Und ja, ich glaube, wir sind gerade in einer super spannenden Phase und machen uns da ja wahrscheinlich noch keinen Begriff davon, was überhaupt noch alles möglich ist, weil die Geschwindigkeit einfach
was so was noch alles mitmachen können.
Genau.
Kann ich gut vorstellen. Ja, sehr schön. Also ich glaube, du hast Lust gemacht. Ja. wenn man jetzt vielleicht doch noch eher am Anfang steht, aber trotzdem schon Lust hat auf die ganzen Möglichkeiten, die dann auf dieser Basis auch entstehen. Wie kann man da gut loslegen? Also was wäre jetzt so ein Tipp, so ein Praxistipp zum Abschluss noch, wo du sagen kannst, da kann man sich noch mehr damit auseinandersetzen?
Ja. Also natürlich immer gerne uns einfach kontaktieren, operationsone.com. Da findet man sehr schnell Zugang zu uns. Und ansonsten haben wir jetzt natürlich im Sommer eine super tolle Gelegenheit noch. Wir haben am 18.06. in Frankfurt unser Future Manufacturing Summit. Das ist unser Highlight, unser Flagship-Event, wo wir einerseits bestehende Kunden zu Gast haben, Industrieexperten, wir selbst natürlich auch einen großen Teil auch mit abbilden, um einfach Operations One zum Anfassen zu zeigen, Einblicke zu geben, Praxisbeispiele in den Austausch zu treten und natürlich dann auch einen Blick in die Zukunft mitzuwerfen. Also da werden eigentlich alle Anforderungen ein Stück weit abgedeckt. Da kann man Operations Bonn kennenlernen. Wir haben da auch verschiedene Möglichkeiten, das gleich vor Ort auch live mit zu testen, mit uns in den Austausch zu gehen. Aber eben auch, das sehen wir auch häufig, wir haben schon so eine kleine Community auch, dass Unternehmen sich gerne auch untereinander absprechen. Was sind eure Erfahrungswerte? Was habt ihr da gemacht und so weiter? Das ist natürlich optimal. Dann können wir uns da zurückziehen so ein Stück weit. Dann liefern wir nur die Plattform dafür. Und ja, freue ich mich sehr drauf. Wie gesagt, am 18.06. Frankfurt in der Unionhalle. Ja, kann man sich auch online registrieren. Und ja, würde mich freuen, wenn da der ein oder andere jetzt Lust auf mehr hat und uns dort besucht.
Super. Vielen Dank dir, Daniel, für den Einblick und auch die Einladung noch zum Abschluss.
Sehr gerne.
Danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn du als Werkleiter oder Produktionsverantwortlicher vor konkreten Entscheidungen stehst und dir manchmal der klare Blick von außen fehlt, dann schau dir meinen Fabrik der Zukunft Navigator an. Das ist ein KI-gestütztes Tool, das dir gezielt Impulse für deinen Produktionsalltag gibt, passend zu deiner Situation im Werk. Der Navigator zeigt dir aus über 250 Episoden genau die Inhalte, die für dich relevant sind. Du bekommst Zugang über den Link in den Shownotes, kostenlos und einfach per Mail, inklusive meines Fabrik der Zukunft Briefings. Ich bin Tobias Herwig, wir hören uns wieder zur nächsten Folge Fabrik der Zukunft.